Hallo zusammen, heute schauen wir uns die neuen Sprachfeatures von C-Sharp 6 an. Und hierbei handelt es sich nicht um große Änderungen der C-Sharp-Sprache, sondern eher um kleine nützliche Änderungen, die euren Code kompakter und übersichtlicher machen. Hier sehen wir eine Liste der neuen C-Sharp 6 Features, die ich euch gerne zeigen möchte. Und zeigen möchte ich euch die gerne live in Visual Studio. Deshalb würde ich sagen, gehen wir gleich einmal in die Demo. So, hier sehen wir den vorbereiteten Code. Und bevor wir mit den Features beginnen, möchte ich euch gerne noch eine Erweiterung empfehlen. Und zwar wird die Erweiterung auch hier von mir einige Male genutzt. Und sie ermöglicht es euch einfach, die neuen C-Sharp 6 Features einfacher umzusetzen. Und dafür geht ihr einfach nur auf Tools, Extensions, auf Online und gibt hier einfach mal C-Sharp Essentials ein und könnt die Erweiterung, die ich hier das eine oder andere Mal verwende, installieren. Hier könnt ihr sie sehen und ich habe sie schon installiert, dementsprechend lasse ich das jetzt erstmal hier sein. So, dann schauen wir uns das allererste Feature an. Und das erste Feature, das wir uns angucken, ist das Using Static Feature. Und dafür gehen wir mal hier nach oben hin. Bisher konnte man mit Using Namespaces importieren bzw. dem Scope bekannt machen. Und nun kann man mit Using Static auch Klassen bekannt machen. Und damit werden dann alle statischen Member, ganz wichtig, alle statischen Member der Klasse eingebunden und dem Scope bekannt gemacht. Und dann ist es auch nicht mehr nötig, den Typ voranzustellen. Ich mache das einfach mal an einem Beispiel klarer. Wir geben hier mal Using Static ein und verwenden einfach mal die Klasse Console. Und wir sehen den Vorteil jetzt gleich hier unten. Wir haben jetzt die Klasse bekannt gemacht und können auf alle statischen, also wichtig, statischen Member dieser Klasse zugreifen, ohne den Typ voranzustellen. Das heißt, wir können das Console hier weglassen. Und wir sehen, dass das Ganze funktioniert und etwas übersichtlicher geworden ist. Und das Ganze kann man mit jeder Klasse machen, mit statischen Membern. Ich mache das jetzt hier auch für Math mal. Und mache das jetzt einfach ganz kurz mal mit der Erweiterung. Und die Erweiterung signalisiert uns immer mit Hilfe eines Fragezeichens, dass man da was optimieren kann. Hier beispielsweise Simplify Member Access. Und hier rechts sehen wir auch die Vorschau, was passiert. Und wir sehen hier, dass wir auf Math verzichten können, also auf das Voranstellen des Typs. So, das funktioniert wirklich für alle statischen Member, bis auf einen Spezialfall. Aber dieser eine Spezialfall ist auch bewusst so gewählt und das war eine Entwurfsentscheidung bei C-Sharp 6 und dieser Spezialfall sind Erweiterungsmethoden. Machen wir jetzt erstmal hier diese Range-Methode von Enumerable ist eine ganz normale statische Methode und dementsprechend können wir das Using Static Feature ganz gewohnt verwenden. Und können hier auf das Voranstellen verzichten. Man würde jetzt denken, also gehen wir einfach mal kurz in die Definition rein von where, dass, da das jetzt auch ein statischer Member ist, dass das auch funktioniert. Aber das Ganze ist eine Erweiterungsmethode, wie man hier am this erkennt. Und das Ganze funktioniert in diesem Fall nicht. Und diese Entscheidung, wie schon gesagt, ist entwurfsbedingt und ein Grund ist, dass Erweiterungsmethoden als Instanzmethoden ausgeführt werden sollten. Und genau da liegt auch die Lösung, um das Ganze wieder funktionsfähig zu machen, stellt man hier das Range einfach davor und ruft das Where wie eine Instanzmethode auf. Man muss sich aber auch klar sein, dass dieses Using Static System Link Enumerable trotzdem die Erweiterungsmethoden des Typs verfügbar macht. Aber man muss nur wissen, dass man das Ganze hier jetzt eben so aufruft. Also allesamt ist dieses Using Static Feature doch in sehr vielen Fällen bei statischen Membern sehr hilfreich und macht den Code übersichtlicher. So, gehen wir mal hier nach unten und schauen uns jetzt mal zwei Features an, die sich auf Auto-Properties beziehen. Nochmal zur Erinnerung, Auto-Properties gibt es seit C-Sharp 3 und man hat hier also ein Beispiel, man hat hier ein privates Feld und eine Eigenschaft und viele Eigenschaften sahen eben so aus, dass sie nicht nur diese Logik drin haben und deshalb wurden Auto-Properties eingeführt und man kann den Code hier vereinfachen, indem man Folgendes macht. Das so hinschreibt, hier kann man auch auf das Feld dann verzichten. Wichtig ist einfach nur zu wissen, dass sowohl die Logik für Get und Set als auch dieses private Feld im Hintergrund vom Compiler erzeugt werden. Und was man jetzt machen kann, ist, man kann die Auto-Properties initialisieren und das kann man folgendermaßen machen. Man kann hier einfach ein Ist-Gleich setzen und einen Namen angeben. Ich gebe mal hier einfach Markus an. Und wir haben den Namen dieses Property initialisiert. Wichtig zu wissen hierbei ist noch Folgendes. Und zwar bei dieser Initialisierung wird nicht die Routine des Set-Accessors aufgerufen oder verwendet, sondern es wird direkt dieses private anonyme Feld, das dahinter liegt, wird zur Initialisierung verwendet. Das ist das eine. Also das sind jetzt die Initialisierer für Auto-Properties. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, Getter-Only-Auto-Properties zu definieren. Das ist nichts anderes als ein Read-Only-Property zu erzeugen. Und das kann man machen, indem man den Set-Accessor weglässt. Zwei Besonderheiten oder zwei Sachen, eine Sache, die man wissen muss, ist, wann kann man Read-Only-Property initialisieren. Das geht einmal hier an dieser Stelle oder man kann ein Read-Only-Property noch im Konstruktor derselben Klasse initialisieren. So, das sind die Getter-Only-Auto-Properties. Ich mache das trotzdem erstmal weg, weil ich nicht weiß, ob ich das noch irgendwo im Code benötige. Auch das hier. So, kommen wir jetzt mal zu dem nächsten Feature, und zwar den sogenannten Expression Bodies. Und man kann jetzt Methoden oder Konvertierungsoperatoren oder auch selbstdefinierte Operatoren, denen kann man jetzt sogenannte Expression Bodies übergeben und das Ganze mithilfe eines Lambda-Files machen. Ich mache das jetzt einfach mal mit Hilfe der Erweiterung. Das wird mir, nehme ich mal stark an, vorgeschlagen. Genau, use expression bodied member. Und was passiert ist, wir machen aus vier Zeilen schlichtweg einfach eine Zeile. Und wir verwenden dabei den Lambda-File. Also das heißt, der Code ist auf jeden Fall jetzt kompakter geworden. Und das Ganze können wir nicht nur für Methoden machen oder Operatoren, sondern auch, wie wir hier unten sehen können, für Getter-Only-Properties oder Indexer. Also genau hier auch an der Stelle können wir auch ein Expression-Body dieser Property übergeben. Ich verwende mal wieder die Erweiterung, Expression-Bodied-Member. Und wir sehen hier, das Ganze ist in eine Zeile gekommen. Und wir sehen auch, hier ist gar kein Get mehr vorhanden. Das wird impliziert von diesem Lambda-File. So, das waren jetzt die Expression Bodies. Kommen wir nochmal hier nach oben hin. Und zwar hier, dieses String Format. Das wird wohl jeder kennen. Und zwar kann man hier eben in einem String auf bestimmte Parameter verweisen, indem man eben die geschweiften Klammern angibt und mit 0, 1 auf die Parameter verweist, sage ich jetzt mal salopp gesagt. Und es gibt jetzt die interpolierten Zeichenfolgen oder, wie sie im Englischen auch heißen, die String Interpolation. Und was man macht, ist nichts anderes, oder ich zeige euch einfach mal das Ergebnis, wie das Ganze mit einer interpolierten Zeichenfolge realisiert wird. Ich hoffe, da müsste mich auch wieder die Expression, die Erweiterung unterstützen. Macht sie jetzt in dem Fall, glaube ich, nicht. Wieso auch immer. Ich glaube, wir haben hier unten auch ein Beispiel. Okay, sie macht jetzt gerade nicht, ist aber halb so wild. Dann machen wir das einfach per Hand. Was man einfach machen muss, ist schlichtweg, man, um eine interpolierte Zeichenfolge voranzu- oder einzuleiten, macht man Dollarzeichen. Und man kann jetzt direkt in die geschweiften Klammern die Parameter praktisch übergeben. Also ich mache das Ganze mal. Das Ganze nochmal hier ein bisschen aufräumen. Und hier haben wir schon mal die interpolierte Zeichenfolge. Wir sehen, dass das Ganze doch um einiges übersichtlicher aussieht, indem wir einfach mit den geschweiften Klammern die Parameter gleichzeitig angeben können. Und darin können wir natürlich auch einfache Rechnungen machen oder auf Properties oder sonst was, auf Member zugreifen. Das geht alles. Was auch noch funktioniert, wie bei String Format, ist, man kann hier mit Komma 12 beispielsweise sagen, dass der String hier 12 Zeichen lang ist. Mit Hilfe des Vorzeichens kann man bestimmen, ob es rechts- oder linksbündig ist. Oder auch, was kann man noch machen? Ja, mit dem Doppelpunkt kann man das Format angeben. Also alles so, wie man das von String Format auch kennt. Die interpolierten Zeichenfolgen sehen so aus. Gut. Dann kommen wir mal zum nächsten Feature. Und zwar dem Name-of-Ausdruck. Wir sehen hier ein Beispiel dieser Name, beziehungsweise folgende Problemstellung. Wir haben hier den Parameter Name und möchten gerne sagen, wenn dieser Name gleich 0 ist, werfen wir eine Argument Null Exception und möchten gerne Name als Zeichenfolge hier übergeben. Was passieren kann, ist, wenn wir hier Name beispielsweise umbenennen, mache ich das einfach mal, wird die Umbenennung an dieser Stelle nicht übernommen, was in dem Fall jetzt nicht allzu problematisch ist. Bei einem Property Changed Event, das man auslesen möchte, sieht das schon anders aus. Das heißt, da muss es oder gibt es jetzt mit C# 6 eine neue Möglichkeit, wie man hier vorgehen kann. Ich nenne das jetzt erstmal um, hier. Und zwar gibt es den sogenannten Name-of-Ausdruck. Und er macht nichts anderes als eben, die Zeichenfolge, das ist äquivalent zum vorherigen, indem wir einfach Name selbst eingetippt haben, in Anführungszeichen. Und der Vorteil ist schlichtweg, wenn wir das Ganze jetzt umbenennen, wird eben die Umbenennung auch an dieser Stelle, übernommen. So, das war der Name-of-Ausdruck. Muss nur aufpassen, dass ich keine Features hier vergesse, weil es hier einige sind. Aber ich glaube, wir kommen jetzt schon hier nach oben. Und zwar kommen wir jetzt zum Null Conditional Operator. Und hiermit lässt sich das Überprüfen von Nullwerten deutlich vereinfachen. Und dabei wird der Fragezeichen-Operator, also dieser Fragezeichen-Operator ist der Null Conditional Operator, verwendet. Hier das Beispiel. Wir haben hier eine Company und haben hier in dem if sehr viele Abfragen auf ungleich 0 und nur dann führen wir eben das hier aus. Und ich möchte das jetzt gerne mit diesem Null Conditional Operator jetzt mal oder diese vier Zeilen in eine Zeile überführen. Was man jetzt hier machen kann, ist zunächst einmal my company. Und was man machen möchte, ist, man möchte auf Addresses zugreifen, aber nur, wenn MyCompany ungleich 0 ist. Und was man dafür machen kann, ist, man kann hier das Fragezeichen vor den Punkt setzen. Was passiert ist folgendes, wenn MyCompany 0 ist, dann wird dieses Addresses hier hinten nicht ausgewertet, sondern MyStreet wird gleich der Wert 0 übergeben. Und das können wir hier so weiterführen mit diesem Fragezeichen-Operator. Als nächstes möchten wir sicherstellen, dass beim Zugriff ja auf den ersten Eintrag von Addresses natürlich Addresses auch ungleich 0 ist. Und deshalb können wir auch hier ein Fragezeichen setzen. Und als nächstes wollen wir auf Street zugreifen, aber was natürlich wieder sein kann, ist, dass genau wie hier dieses Addresses, also dass die Stelle 0 von Addresses eben den Wert 0 hat. Und um diese Null Exception zu umgehen, können wir auch hier ein Fragezeichen setzen. Und hier haben wir also jetzt mit einer Zeile praktisch das, was wir in diesen vier Zeilen gemacht haben, deutlich übersichtlicher dargestellt. So, das war jetzt der Null Conditional Operator. Kommen wir jetzt zur Indexinitialisierung. Um jetzt Objekte mit Indexer eleganter zu initialisieren, kann man, also wie das jetzt hier ist, kann man jetzt noch anders vorgehen. Das ist jetzt nichts Großartiges, ich zeige es euch aber. Man kann jetzt stattdessen das so eingeben. Okay, ich habe hier 3 unten in dem Beispiel, aber das ist ja jetzt wirklich nicht so wild. Und genau, also man kann das jetzt stattdessen halt eben so hinschreiben. Ist jetzt nichts Großartiges, aber ja, nice to know. So, kommen wir zum letzten Feature und das sind die Exception Filter. Und ja, man kann jetzt zum Filtern von Exceptions Bedingungen mit dem Catch-Block verknüpfen. In diesem Beispiel hier haben wir eine Division und in dem Fall ja durch 0. Und was man machen kann, ist folgendes. Man stellt sich das nur kurz mal vor. Wir möchten gerne diese Fehlermeldung ausgeben, wenn die Exception ausgelöst wird durch das Teilen durch 0 und in allen anderen Fällen diese Fehlermeldung. Und bisher musste man folgendermaßen vorgehen, man musste im Catch-Block eben noch drinne ein If-Else-Statement einbauen. Und was jetzt möglich ist, ist mehrere Catch-Blöcke zu definieren, die den gleichen Exception-Typ behandeln und eben nur dann ausgeführt werden, wenn die Bedingung wahr ist. Und das Ganze leitet man mit when ein. Ich denke mal, das Beispiel an sich ist schon sehr selbsterklärend. So, ja, das war auch das letzte Feature, das ich euch zeigen wollte. Und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen etwas Neues zeigen konnte. Bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.